Was wir machen, ist eben uns auch nahezu nichts aus den Immobilien rauszunehmen, sondern wir reinvestieren die ganze Zeit wieder in die Immobilien auch. Das wird vielleicht der ein oder andere auch anders machen. Wir sagen, wir haben hier einfach Wohnraum, das ist ein Zuhause von Menschen. Ja, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Begriff, dieses Wort Zuhause.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Tamara ist 38 Jahre alt, zwei Kinder, hat mir gerade eben gesagt, sie hätte sich nie vorstellen können, überhaupt mal was mit Immobilien zu machen. Mittlerweile haben sie, also ihr Mann und sie, zusammen 25 Wohneinheiten gekauft, können davon auch schon ganz gut eigentlich leben, könnten sie, sind mittlerweile auf jeden Fall fulltime im Immobilien-Game angekommen, hat ihren Job gerade gekündigt, war eigentlich im Marketing und hat eine große Leidenschaft entdeckt für sich und das hast du mir auch gerade gesagt, und auch die Kids schon was aufzubauen und sagt schon quasi dem Älteren, der gerade in der Schule ist, hey, es lohnt sich, halt jetzt ein bisschen Arbeit reinzustecken und dann kommt hinten auch was bei raus. Wir wollen das alles erzählen, da sind Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäuser dabei, wie man finanziert und viele spannende Geschichten. Ich freue mich sehr drauf. Hallo Tamara.
Hallo Marco, vielen Dank.
Sehr gerne. Lass uns starten mit eurer Investorenbroschüre. Ich suche immer einen guten Einstieg, ja, und das ist bei euch die Investorenbroschüre, die ist ganz, ganz toll gemacht und ich will es jetzt einfach mal vorlesen. Wir kommen dann, wer ihr seid und was ihr genau macht und Immobilienstrategie, wir kommen daran vorbei und ich glaube, das ist ein guter Einstieg. Du schreibst hier in eurer Broschüre, ne? Also das gebt ihr Banken ab. Man sieht auch, ehrlich gesagt, ein bisschen dein Marketing-Background. Ja, es sieht sehr, sehr gut aus. Und es ist wirklich sehr, sehr gut formuliert mit quasi einer Unterschrift noch drunter. Na, also wo man das Gefühl hat, ist auch sehr, sehr persönlich. Also es ist wirklich toll gemacht. Guten Tag. Vielen Dank, dass ich die Zeit nehme, unseren Immobilienbestand und unsere Vision kennenzulernen, steht als erstes da. Wir sind Tamara und Philipp. Ne? Wir sind Eltern von zwei wundervollen Jungs, mit denen wir die Welt neu entdecken und agieren bei all unseren Immobilienprojekten mit viel Herz und Verstand. Es gibt dann auch Bilder von euch. Da ist das Herz bei dir und der Verstand bei deinem Mann. Seid ihr so aufgeteilt ein bisschen, ja?
ein bisschen schon. Also tatsächlich, er ist aktuell ja auch noch fest angestellt. Das heißt, nach der Arbeit ist es dann so, dass er dann ganz gerne über Stefans wundervollen Excel-Tabellen sitzt und rechnet und recherchiert und macht und tut. Und ich führe viele Gespräche mit den Mietern und wir überlegen und konzipieren zusammen. Also von daher ist es so ein bisschen aufgeteilt zwischen uns, ja.
Ja. Ja, toll. Also es ist auch schön, wenn sich Stärken ergänzen. Ich habe das ja im beruflichen Kontext quasi mit Stefan. Weiß nicht, wer da jetzt Herz und Verstand, aber auf jeden Fall haben wir auch unterschiedliche Bereiche und das macht schon eine Menge Sinn. Wie gesagt, wir kommen mal ganz grob, wo würdet ihr überall Wohnungen und Häuser kaufen?
In welche Region? Ganz grob. Grundsätzlich, also bei uns ist es so, wir sind im Rhein-Erft-Kreis und wir haben einem eurer Ratschläge in der Masterclass nicht ganz gefolgt, nämlich, dass man sich am besten auf einen Standort konzentrieren soll. Das machen wir jetzt zunehmend, Jahre später und wir sind relativ verstreut in NRW, haben allerdings aktuell so Mönchengladbach und den Rhein-Erft-Kreis für uns ein bisschen stärker im Fokus.
Cool, also es gibt ja ein Chart, das finde ich genial in eurer Investorenbroschüre. Ich sehe ja viele von diesen Broschüren und das können wir auch gerne einblenden mit besten Grüßen an den Schnittraum. Also wenn ihr es auf YouTube schaut, dann seht ihr das jetzt. Da ist quasi ein Balkendiagramm, Einheiten im Bestand. Und ich frage mich vor solchen Gesprächen natürlich immer so, wie ist der Bestand verteilt? Und dann sieht man einen großen Balken bei Mönchengladbach, 14 Einheiten, Bielefeld 6, Bonn 1, Erfstadt 2, Essen 2. Also auf einen Blick checkt man, warum das so ist. Wir lesen jetzt gleich mal euer Suchprofil vor, aber grenzt mir das mal voneinander ab. Gib mir mal ein Gefühl, wenn man investiert ist an diesen fünf Standorten, wie fühlen die sich im Unterschied an?
Wie fühlen sie sich im Unterschied an? Also ich sage jetzt mal, vielleicht muss man da einen Schritt zurücksetzen. Wir haben ja gestartet damals in Bielefeld mit dem Mehrfamilienhaus. Und mein Mann kommt da aus der Region und dementsprechend war das für uns, er kannte sich da ganz gut aus. Und das war einfach ein spannendes, ein gutes Objekt, was sich sehr gut gerechnet hat.
Sofort. 2019, 6er Mehrfamilienhaus ist das, gell?
Genau, ja. Ganz genau. Und das jetzt im Vergleich, wir kommen in Erfstadt eben da zwei Immobilien auch, das ist halt sehr, sehr nah zum Beispiel ja auch an vielen Freizeitmöglichkeiten. Die Kölner Messe ist da in der Nähe, da ist das Phantasialand in der Nähe. Warum erzähle ich das? Eine dieser Einheiten ist ein Rent-to-Rent-Modell, also das heißt, meine Mieterin hat daraus eine Ferienwohnung gemacht und das ist natürlich dadurch ein sehr, sehr spannender Standort da für sie. Mönchengladbach ist für uns spannend, weil wir so das Gefühl haben, da sind die Kaufpreise noch human und die Mieten gerade steigen. Gleichzeitig hast du da die super Nähe eben zu Düsseldorf, zu Köln, zu Aachen. Das heißt, es ist vom Wohnraum her einfach schön, es ist wachsend dort, einfach ein guter Standort. Ich sage jetzt mal, was auch so die Wirtschaft angeht und all solche Themen. Also dementsprechend, und wir sind selber sehr nah dran. Also wir fahren 20, 25 Minuten und sind dann am Haus und an den Immobilien dran. Das heißt, wenn irgendwas zu tun ist, sind wir vor Ort auch relativ schnell.
Würdet ihr in Mönchengladbach nur sehr zentral kaufen?
Nein, nicht unbedingt. Also wir haben in Wickrath das Haus, wir haben in Odenkirchen zwei Wohnungen. Das heißt, es ist jetzt gar nicht ganz zentral gelegen, sondern ein bisschen außerhalb oder an den etwas, ja, Randgebiet jetzt auch nicht ganz. Aber nein, also es muss nicht unbedingt ganz zentral sein, aber innerhalb dieser Lage sind es wirklich sehr, sehr schöne Wohngegenden. Das muss man einfach sagen. Also gerade das Haus in Wickrath ist ganz großartig. Es ist an einem Bahnhof gelegen. Auch dazu können wir gleich noch mal ein bisschen was erzählen. Aber es ist direkt an der Einkaufsstraße. Das heißt, die Infrastruktur da ist sehr, sehr gut. Und in Odenkirchen ist die ebenfalls sehr, sehr gut, aber es ist einfach eine traumhaft schöne Straße, wenn man da durchfährt. Also.
Ja, cool. Okay, und Bonn? Was ist die hochwertigste Lage, die ihr habt, würdest du sagen?
Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich schon Bonn, tatsächlich. Ja, die Wohnung, auf jeden Fall. Da ist es einfach schön, ist zwar eine kleine Wohnung, aber wir haben die teilmöbliert auch, wir haben einen tollen Mieter da und da auch einen Tiefgaragenstellplatz, der noch zusätzlich eben vermietet ist. Da läuft man, ich glaube, 10 Minuten und ist direkt am Rhein gelegen. Also von daher, das sind auch so Lagen, sag ich jetzt mal, oder die Mikrolagen, da machen wir uns auch keine Sorgen, wenn es jetzt mal langfristig gesehen um eine Vermietbarkeit geht, ne? Also wenn man da einen guten Standort selber hat, wo man weiß, na, da sind Supermärkte, da ist ein Freizeitangebot, dann wird man da auch immer den entsprechenden passenden guten Mieter finden.
Ja, okay, dann lass uns mal weiter in der Investorenbroschüre voranschreiten quasi. Ich lese einfach mal vor und so lernen wir, glaube ich, deine Strategie auch ziemlich cool kennen. Also, erstmal steht unsere Wünsche. Ne? Also, einleitenden Text haben wir gerade gelesen, schönes Bild von euch, dann kommt unsere Wünsche. So stellt ihr euch vor. Einzelne Wohnungen und Mehrfamilienhäuser. Ihr macht beides. Erklär erst mal, warum beides?
Warum beides? Wir sind gestartet ganz ursprünglich mit einer Eigentumswohnung. Die steht gar nicht mehr auf der Liste, weil wir sie verkauft haben. Selbst quasi den Bau damals mit begleitet und dann verkauft nach ein paar Jahren, als wir da selber glücklich drin gelebt haben. Das war 2013, also noch ein ganzes Stück vorher. Damals haben wir dann festgestellt, für uns irgendwie funktioniert das mit dem Abzahlen. Es ist ja wirklich sehr, sehr spannend, das zu sehen. Und mit im Hinblick darauf, dass wir dann gesagt haben, naja, wir möchten gerne heiraten, wir möchten eine Familie gründen, stand dann irgendwann das ganze Thema Rentenlücke, Teilzeitarbeit einfach im Raum. Und um diese zu schließen, war dann auch relativ schnell der Gedanke, gut, wenn wir ein Kind haben wollen, dann sollten wir vielleicht uns auch noch überlegen, wie wir diese Rentenlücke dann halt schließen können. Und so sind wir dann auf die Suche gegangen nach einer Immobilie. Es war, glaube ich, gar nicht direkt beabsichtigt, dass es sofort ein Mehrfamilienhaus wird. Wir hatten uns beides angeguckt, mit wachsendem Bauch auch immer mehr Immobilien uns dann angeschaut. Und schlussendlich war unser Sohn 3 Tage alt, ich mit ihm noch im Krankenhaus. Und da ist mein Mann nach Bielefeld gefahren, hat sich das Haus angeschaut und hat dann direkt gesagt, das passt einfach. Es rechnet sich sehr gut. Der Preis ist fair, es ist viel Entwicklungspotenzial noch da, was wir aber gerne mitnehmen wollen. Zum einen, was natürlich, dass man der Zustand der Wohnung angeht, der war schon gut, die Substanz war super, aber die Mieten waren natürlich dann auch nochmal ein Punkt, den man entsprechend nochmal nach oben korrigieren konnte, eben durch eine Neuvermietung, wenn diese Situation dann gekommen ist. Einfach eine schöne Lage. Und ja, ich sage jetzt mal so, ich hatte nicht die Möglichkeit, aufgrund unseres Babys damals das Haus anzuschauen, aber es fühlte sich trotzdem irgendwie ganz gut an und ich habe ihn machen lassen, vielleicht auch ein bisschen ehrlicherweise durch die ganzen Hormone, die ich damals hatte, dass ich gesagt habe, mach mal, das ist schon okay. Ich habe in der Schwangerschaft angefangen, Bücher über Immobilieninvestments zu lesen und er musste Bücher über die Kindererziehung lesen. Einer von uns beiden hat es geschafft. Ja. Und so haben wir dieses Haus damals gekauft. Ja, das war sehr spannend. Ich habe es dann tatsächlich auch erst einige Wochen nach Kauf gesehen. Und dann kam es eigentlich zu einem sehr spannenden Punkt, nämlich noch vor Übergabe, Eigentumsübergang an uns, war es so, dass der vorherige Eigentümer uns kontaktiert hat und gesagt hat, die erste Kündigung ist eingegangen und kurz danach die zweite Kündigung ist eingegangen. Und das hat mich tatsächlich sehr nervös gemacht, weil es sich auch einfach unsicher plötzlich angefühlt hat. Was ist, wenn wir die Vermietbarkeit doch nicht so stemmen können, wie wir das gedacht haben und vielleicht die Nachfrage doch nicht so groß ist? Das hat mir echt Sorgen gemacht und ich habe damals irgendwie innerlich so das Gefühl gehabt von, ich möchte eigentlich mit dem ganzen Kram doch nichts zu tun haben, so ein Mist. Gleichzeitig aber auch das Gefühl, meinen Mann ja nicht hängen lassen zu. Ich kann ihn ja dann nicht einfach in der Situation lassen, als gerade Alleinverdiener mit Baby. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben geschaut und gemacht und uns das angeguckt und haben dann auch in der ersten Wohnung dann eine Renovierung auch vorgenommen und sind wirklich überrannt worden mit Anfragen. Und das hat natürlich ganz schnell dieses Bild von, oh Gott, was haben wir getan, gedreht hin zu, es ist wirklich einfach eine super Lage. Es ist direkt an Stauteichen gelegen und das in Bielefeld zentral. Also das ist wirklich, wirklich schön und das wurde uns dann auch immer wieder gezeigt, wenn wir eine Immobilie oder eine Wohnung dann in dem Haus zur Vermietung hatten.
Wenn du heute hörst, dass jemand auszieht, freust du dich wahrscheinlich.
Ja, natürlich hat sich das verändert. Ne? Also es kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, ist dann viel an der Wohnung noch zu tun oder nicht, aber grundsätzlich, dass man darüber natürlich nochmal ganz andere Werte schaffen kann.
Gucke ich mir gerade mal an, das ist das Haus in Bielefeld, ne? Das hat jetzt einen Kapitaldienst von 1.500 Euro, also 1.550 Euro gehen an die Bank. Ich habe eine Tabelle von euch sonst, ne? Bekommen vorher. Und eine Kaltmiete von 3.500 Euro.
Ja.
Super. Und das ist auch das, was du mir gesagt hast, was euch antreibt. Also es geht euch jetzt nicht darum, ich sag mal, irgendwie kurzfristig viel Kohle zu machen, sondern es geht euch darum, euch am Ende Freiheiten aufzubauen durch Cashflow.
Das stimmt. Auf der anderen Seite muss man zu sagen, also wir sind sehr bodenständig von unserer Lebensart, sag ich jetzt mal. Das sind wir immer schon gewesen und das möchten wir auch bleiben. Und was wir machen, ist eben uns auch nahezu nichts aus den Immobilien rauszunehmen, sondern wir reinvestieren die ganze Zeit wieder in die Immobilien auch. Das wird vielleicht der ein oder andere auch anders machen. Wir sagen, wir haben hier einfach Wohnraum. Es ist ein Zuhause von Menschen. Ja, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Begriff, dieses Wort Zuhause. Das heißt, wenn sich die Mieter wohlfühlen und wir haben das Glück, dass wir zu all unseren Mietern auch einen sehr guten Kontakt pflegen, also eine gute Beziehung, dass wenn irgendwo Themen sind, dass die auch wissen, sie können sich auf uns wiederum verlassen. Ne? Also ich sage jetzt mal, die Heizung spinnt, dann kümmern wir uns darum. Wir verwalten auch den gesamten Bestand ja noch selber. Und wenn, ich sag mal, gut, natürlich, sag mal, wenn ein tropfender Wasserhahn, dann bitten wir den Mieter auch darum, dass er sich vielleicht mal selber drum kümmert. Aber das ist ja nochmal eine andere Grundlage als, hier ist plötzlich irgendwie was kaputt. Also an dem Haus haben wir zum Beispiel letztes Jahr 13 Fenster erneuert. Ja, das stemmen wir alles eben aus den Rücklagen, die wir durch diese Immobilie dann generieren und reinvestieren immer und immer wieder, weil es für uns halt das Long Game ist.
Ja, also die Frage nach Cashflow und möglicher Freiheit, die dadurch entsteht, beantwortest du damit, wie wichtig es dir ist, dass es euren Mietern gut fühlt. Finde ich ganz, ganz toll. Ja. Also wirklich. Und da schließt sich aber auch ein Kreis, ganz ehrlich. Ich glaube, das muss man auch lernen. Also generell, wenn man es ganz abstrahiert und sagt, als Unternehmer muss es deinen Kunden gut gehen. Als Immobilieninvestor und Vermieter muss es deinen Mietern gut gehen. Das ist das langfristige Spiel. Wenn du das hinkriegst, wirst du erfolgreich sein, wirst du Geld verdienen, dann wirst du sowohl Vermögenswerte als auch Cashflow haben. Und andersrum, wenn du dich nicht darum kümmerst, dass dein Wohnraum quasi nicht attraktiv ist, dann am Ende deinen Mieter nicht gut geht, wird es auch nicht aufgehen. Okay, jetzt haben wir das Haus kennengelernt. Jetzt will ich noch auf einen Punkt hinaus, du hast gerade gesagt, also das war 2019 gekauft, das 6er Mehrfamilienhaus. 2013 habt ihr eine Wohnung gekauft für euch zum Eigennutz, die habt ihr dann verkauft, als ihr gemerkt habt, da ist ein bisschen was irgendwie entstanden. Du hast mir vorher noch gesagt, so habe ich eingeleitet, du hättest dir nie vorstellen können, dass du Immobilien machst. War jetzt das Bielefeldhaus der Wendepunkt und die Geburt und die Hormone? Oder wann kam das Thema zu dir? Wann hast du dich geöffnet und warum?
Also so, ich sag mal, für Eigennutz wirklich zu kaufen, das war schon immer in meinem Kopf. Also so dieses klassische, ich möchte mal ein Einfamilienhaus mit Garten haben und einer Garage und Kindern. Ja, das war schon immer in meinem Kopf drin. Das sehe ich aber jetzt, sage ich jetzt mal, nicht als Investition, sondern das ist ich sag mal, fast ein Verbrauchsgegenstand, sage ich jetzt mal, nur halt in groß. Und der Wendepunkt für mich war eigentlich noch damals, als wir in dieser Wohnung gelebt haben, wo man plötzlich gemerkt hat, na, irgendwie funktioniert das mit dem Abzahlen. Ich habe jetzt selber keinen Vermieter. Das heißt, ich jeden Monat wohne ich und arbeite an meiner eigenen Rente parallel. Und das war, glaube ich, so dieser Punkt, wo wir irgendwann gesagt haben, lass uns das doch nochmal machen. Ist dann direkt ein Haus geworden, das ist schön. Und da haben damals wirklich die Hormone, glaube ich, geholfen, da direkt ja sozusagen, dass es direkt dann 6 Parteien wurden und nicht eine Wohnung. Aber nichtsdestotrotz hat man auch da natürlich schnell gemerkt, die Mieten konnten angepasst werden, einvernehmlich in guten Gesprächen oder eben noch ganz organisch eben durch den Mieterwechsel. Wir konnten aktiv was tun. Also man hat immer so das Gefühl bei Immobilien, wenn man aktiv etwas investiert, ob Zeit oder natürlich Geld entsprechend, und es sich aber alles noch super gut rechnet, dann hat man aber auch im langen, also auf der langen Sicht gesehen, das große Glück, dass man aktiv wirklich an seiner Rente gearbeitet hat. Das ist nichts, was irgendwie von externen Märkten unbedingt nur abhängig ist. Natürlich ist es so, klar, wenn jetzt, ich sage jetzt mal, die Zinsen hochgehen oder politische Entscheidungen zum Thema Energie getroffen werden, die haben natürlich einen direkten Impact auf den Wert einer Immobilie. Aber nichtsdestotrotz, wenn du schaust, dass alles gut dasteht, wenn die Mieter glücklich sind, wenn alles gut instand gehalten ist, die Lage natürlich attraktiv ist, klar, weil die können wir im Nachgang nicht mehr ändern, dann hat man trotzdem einen aktiven Gestaltungsspielraum. Das habe ich bei Aktien so in der Art nicht. Ja, da bin ich immer komplett abhängig von den Märkten oder den Entscheidungen, die ich da treffe.
Ja, ja, sehr. Das macht mich auch immer wieder glücklich. Wir haben jetzt ja so langsam, so seit einem Jahr, würde ich sagen, haben wir unser ganz großes Projekt mit Bodo und Martin in Brandenburg, wo wir 20 Mehrfamilienhäuser gekauft haben, mit der Idee, sie wirklich zu entwickeln. Ich würde sagen, so langsam kapieren wir, dass das zu einem Ende kommt. Vor einem Jahr haben wir es kapiert, ist immer noch nicht ganz, da ist immer noch was zu entwickeln. Bodo und Martin haben einen tollen Job gemacht über ein paar Jahre hinweg. Unfassbar, was sie aktiv an den Immobilien entwickeln konnten. Wenn ich zurückdenke vor 5, 6 Jahren, 2020, 2021, wo wir viele von diesen Häusern gekauft haben, auch noch zu sehr hohen Preisen, die es zu dem Zeitpunkt gab, war so die Vorstellung, wie man das entwickelt, aber man hat es noch nicht gesehen gehabt, dass es passiert ist. Und es ist das X-fache dessen, was wir uns ausgemalt haben, an Potenzial, an Ideen, an Möglichkeiten ist entstanden. Und das ist so schön, dass man das aktiv tun kann.
Und total.
Man kann auch noch einen Punkt bei deiner Gleichung so ein bisschen streichen, wenn man langfristig denkt, wenn du sagst, ja, die Entscheidung und Zinsen und das beeinflusst das ist natürlich richtig, dass das Immobilienwerte beeinflusst. Was es aber nicht direkt beeinflusst, sind Mieten. Und wenn ich mir einen Bestand jetzt aufbaue und den über Jahre pflege und dafür sorge, dass er entwickelt wird, steigen die Mieten. Und bloß weil sich Zinsen ändern, fallen ja nicht Mieten. Dann sinken zwar Ganz Wert, genau. Wenn ich verkaufen würde jetzt in diesem Moment, könnte ich weniger Geld für die Immobilie bekommen, aber meine Mieten sinken nicht. Ich habe dauerhaft einen Wert geschaffen, meine Bankrate bleibt, wo sie ist, und deswegen macht das so unfassbar viel Spaß, weil irgendwann arbeitet man dieses Gap immer größer, was ja dann purer Cashflow ist und was am Ende Freiheit im Leben ist.
Total. Und es ist ja so ein bisschen, wie Markus Befort ja immer sagt, nur wenn es sich rechnet, rechnet sich. Das ist ja nicht nur beim Kauf, sondern es ist ja auch bei jeder Entscheidung, die du triffst, irgendwie für das Haus. Ja. Ne? Also entweder es rechnet sich sofort im Hier und Jetzt, weil du darüber die Mieten anheben kannst, oder aber es rechnet sich zu dem Zeitpunkt, wenn du dann die Entscheidung triffst, das Objekt abzustoßen, zu verkaufen.
Ja, ja, voll, voll. Und es ist, also ich glaube, man muss reinzoomen dann, es rechnet sich nicht immer alles beim Kauf, kann sein, man muss verstehen, ein gewisses Vertrauen darin haben, wie man Immobilien entwickeln kann, und man muss wissen, dass sie sich dann rechnen. Ich glaube, das fällt vielen schwer, das heißt, das kann man hier auch schon rauslesen und in deiner Reise sehen, ne, mit den Potenzialen, die gehoben hat, ihr wisst das schon, und viele, die einsteigen, wissen das halt nicht. Lass uns weiter gucken in der Broschüre hier. Wir kommen automatisch bei allen Themen vorbei. Also nochmal, wir sind immer noch am Anfang der Broschüre, da steht eure Wünsche, also unsere Wünsche steht da. Einzelne Wohnung mehr von, das ist quasi euer Ankaufsprofil. Dann steht hier langfristiger Vermögensaufbau und Absicherung mit Immobilien. Hast du gerade erklärt. Erweiterung unseres Immobilienbestands um weitere Mehrfamilienhäuser mit 3 bis 8 Wohnungen und Eigentumswohnungen. Warum 3 bis 8? Also warum bis 8? Aber vom Volumen her.
Tja, ich sag jetzt mal, das sind Häuser, wo du auch die Mieter nochmal ganz gut, wo du die Möglichkeit hast, halt die Mieter auch ganz gut nochmal kennenzulernen, die auch relativ schnell ein Gefühl dafür bekommst, was für eine Mieterschaft lebt da drin, welche Dynamik gibt's in dem Haus, was ist zu tun, das ist einfach, ich sag mal, eine Größenordnung. Natürlich, wenn jetzt ein Objekt reinkommt, was passen würde, sich gut rechnet, was größer ist, ist das für uns auch völlig in Ordnung, kann man sich dann auch gut vorstellen. das ist einfach, ich sage, vielleicht ist es irgendwo so eine Größenordnung, wo man das Gefühl hat, dass man das einfach auch ganz gut noch gemanagt bekommt. Ne? Also wir, wie gesagt, wir verwalten ja auch noch komplett alleine. Und jedes Haus bringt ja, das meinte ich eben zu dieser Dynamik, ne, so eine gewisse Mieterschaft einfach mit. Wir haben da wirklich immer tolle Mieter bisher gehabt und haben sie auch aktuell. Aber nichtsdestotrotz, das kann sich ja mit jedem Objekt entsprechend auch ändern, je nach Lage, Zustand und Mietklientel. Ne?
Wunschbestand bis zum Renteneintrittsalter mindestens 50 Wohnungen. Ihr habt 25, ihr wollt 50. Wenn ihr ansatzweise auf den Hockeystick einbiegt, der typisch wäre für das, was ihr gerade macht, glaube ich, kommt ihr deutlich höher raus. Aber setzt ihr euch das bewusst als Grenze, weil du auch gerade sagst, selbst verwaltet und du willst die Mieter kennen und da gibt's dann schon, also ich höre ganz viele auch sagen, so 40, 50 Wohnungen, da kommt dann irgendwann der Verwaltungsbumerang. Irgendwann merkst du so, jetzt muss ich Strukturen einziehen, sonst geht das nicht mehr. Mhm. Habt ihr euch deswegen so eine Größe gesetzt oder wo kommt das her?
Na, ich glaube, das ist einfach ein Ziel, was wir uns gesetzt haben. Also nach oben hin ist natürlich tendenziell offen, klar, ne, wenn sich's weiter gut entwickelt. Zum aktuellen Zeitpunkt können wir uns das halt gut vorstellen. Ne? Man denkt ja auch immer Schritt für Schritt, man passt seine Ziele vielleicht auch nochmal an. Also vor ein paar Jahren gefragt, dann wäre 25 wahrscheinlich die absolute Traumzahl gewesen. So ändert sich das natürlich mit jedem Learning, was du ziehen kannst. Also von daher ist es jetzt, ich sag mal, der nächste Step wäre halt der Traum, natürlich bis zum Renteneintrittsalter diese Zahl zu erreichen. Aber mit gesundem Wachstum. Also das ist halt, wir sind jetzt nicht die total eskalieren, sondern wir wollen da gesund und vernünftig bodenständig dann wachsen. Und
erklär das mal, weil das hast du auch im Vorgespräch gesagt, beziehungsweise hat mir Christine gesagt, dass ihr nicht auf Teufel komm raus alles kauft, skaliert. Jetzt habt ihr ja wirklich, was super spannend ist, auch die ganzen Marktphasen mitbekommen. Also hohe Preise, niedrige Zinsen, dann gehen die Zinsen hoch und so. Wie ist euer Ankaufsverhalten jetzt? Wie habt ihr euch über die Jahre verhalten? Wann habt ihr zugeschlagen, wann habt ihr Nein gesagt und warum?
Also bisher war es immer so, und das ist, glaube ich, auch so eine Regel bei uns, die wir gerne auch weiterhin einhalten wollen, ist, wenn wir ein Objekt prüfen und das rechnet sich quasi vom Standhaus mindestens Cashflow neutral bis Cashflow positiv, dann prüfen wir das nochmal in der Tiefe. Wenn wir jetzt sehen, dass es relativ schnell Entwicklungspotenzial gäbe, wäre das unter Umständen auch noch interessant. Aber wir möchten halt nicht in der Situation sein, dass wir monatlich draufzahlen müssen, um den Kapitaldienst leisten zu können, also die Kreditrate. Und dementsprechend, also das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass wir, wenn ich auch sage, mit gesund wachsen, wenn man zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus übernimmt, das haben wir jetzt beim letzten einfach gemerkt, es steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter, das zu entwickeln. Du hast es jetzt eben ja auch nochmal angesprochen. Ne? Ihr seid jetzt natürlich ein Team, wir sind zu zweit, wir sind Eltern, mein Mann hat noch einen Job, also der ist ja hauptberuflich einfach Vollzeit angestellt. Ich baue gerade eine Selbstständigkeit auf als Immobilienmaklerin. Also dementsprechend, wir haben einfach natürlich auch viele Projekte, die alle ihre Zeit brauchen und haben dürfen und dementsprechend muss das Schritt für Schritt so auch, ich sag mal, funktionieren, ohne dass wir irgendetwas großartig vernachlässigen. Weil sobald du das halt, ich sag jetzt mal, irgendwie dich dann ein Haus kaufst und kümmerst dich nicht direkt darum, das fällt einem total auf die Füße. Ja, genau. Und das sind so diese Schritte zum Beispiel, auf die wir auch achten. Deswegen kaufen wir auch nicht alles. Wenn wir jetzt merken, da ist ein Haus, das sieht an sich ganz gut aus, aber wir wissen, wir müssen im nächsten Jahr unglaublich viel stemmen, um das auf einen guten Stand zu heben und wissen aber, wir haben diese Zeit dafür nicht. Das ist auch ein Punkt, warum wir es dann nicht machen. Na, also natürlich kann man sagen, man holt sich dann nochmal sehr viel Unterstützung rein und das, ja, vielleicht ist das auch irgendwann der Fall, aber zum aktuellen Zeitpunkt mit kleinen Kindern sind wir da, ich sage jetzt mal, schon so auch unterwegs, dass wir schauen, was passt gerade in unser Zeitmanagement rein, was passt budgetär rein und
Also finde ich super smart. Also ich sehe sehr, sehr viele und kann uns teilweise auch einschließen in dieses, da ist eine Opportunität, klar, dann nehmen wir die wahr. Oh, da kommt die nächste, dann nehmen wir die auch wahr. Und haben aber auch einen guten Plan und wahrscheinlich sind es auch keine schlechten Deals oder so. oder Projekte oder was auch immer, aber du berücksichtigst nicht, dass du deine Aufmerksamkeit in den nächsten Monaten und Jahren ja unter immer mehr von diesen Projekten aufteilen musst. Und das führt dazu, dass die Projekte nicht so viel Liebe bekommen, wie sie vielleicht könnten und sich das eine oder andere nicht so schnell entwickelt, wie es vielleicht könnte. Ne? Also wenn ich an unsere wieder 20 Mehrfamilienhäuser denke, wenn man Bodo und Martin heute fragen würde und sagen würde, ja, jetzt kaufen wir nicht 20 mehr oder weniger auf einmal, relativ schnell, so schnell wie wir können, sondern wir entwickeln jedes Jahr eines, dann wären die in sich jeweils natürlich, hätten die eine kürzere Entwicklungszeit gehabt. Ne? Sonst musst du es mit Personal bewerfen, wie wir es gemacht haben, dann wird's auch größer. Ich bin sicher, wir haben da auch was liegen lassen an Potenzial. Und das, also finde ich sehr, sehr schlau, die eigene Umsetzungskapazität da wirklich mit einzubeziehen. Das vergessen viele, weil sie sagen, naja, also wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich, dann kaufe ich. Dann würde ich sagen, okay, wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich und du es gerade leisten kannst, dass es sich dann auch rechnet. Ne? Das gehört unbedingt dazu.
Total. Ja. Und das ist einfach auch ein Unterschied, das darf man auch nicht vergessen, kaufst du eine Wohnung oder kaufst du ein Mehrfamilienhaus? Das haben wir wirklich im letzten Jahr einfach auch nochmal gemerkt. Ne? Eine Wohnung ist, ja, dann stellst du dich bei den Mietern vor und führst Gespräche mit den Mietern. Du schaust, kannst du den Mietern auch irgendwie was Gutes tun? Also geht's dem Boden vielleicht nicht mehr ganz so gut und es muss ein neuer Laminat rein. Dann stellst du dich natürlich der Verwaltung vor, du stellst dich den Eigentümern, den anderen Eigentümern vor. Und dann im besten Fall fängt das an zu laufen. Bei einem Haus ist es ja nochmal was ganz anderes. Ne? Du hast zum einen viel mehr Mieter, die ja alle ihre Wünsche und Vorstellungen haben. Dann schaust du nochmal dagegen, was mache ich jetzt, was muss ich in der Zukunft machen, was mache ich vielleicht auch einfach nicht. Ne? Das ist ja nun mal auch eine ganz klare Entscheidung. Man kann nicht, auch wie ich das eben gesagt habe, dass uns die Mieter sehr, sehr wichtig sind, die liegen uns am Herzen, aber ich kann nicht jeden Wunsch eines Mieters vollumfänglich Leistung tragen. Das funktioniert ja nicht, ne? Sondern es geht ja nur dann, ist etwas defekt, muss es natürlich instand gesetzt werden. Gibt es irgendwo Potenziale, die ich dadurch heben kann, dann ist das auch toll. Aber ich sag mal, ich baue jetzt nicht, weil sich ein Mieter eine neue Küche wünscht, einfach eine neue Küche rein, wenn das eigentlich sein eigenes Thema wäre. Ja. Ne? Oder weiße Wände raus, nur weil er sich einen anderen Schnitt in der Wohnung wünscht. Das geht leider dann nicht. Ja, und es ist, wie gesagt, es ist halt einfach, die Entwicklung eines Hauses dauert viel, viel länger als die Entwicklung einer Wohnung. Und das muss man immer mit einberechnen.
Renditeerwartung steht hier von mindestens 6% Mietrendite. Und du hast es gerade auch schon so ein bisschen gesagt, also ihr wollt nicht draufzahlen, das macht Sinn, also ihr wollt keinen negativen Cashflow euch einloggen. Wie gut klappt das denn aktuell?
Also wir haben im Moment eine durchschnittliche Rendite über alle Immobilien hinweg von ungefähr 8,1%.
Also und haben auch Mietrendite?
Also von daher, das funktioniert, funktioniert schon gut. Also dementsprechend kaufen wir aber auch nicht alles, muss man ja auch dazu sagen. Ne?
Aber du willst ja kaufen und möglichst schnell nicht draufzahlen. Wenn ich jetzt sage, ich habe hier ein Haus, da kannst du normalerweise für 10 Euro einen Quadratmeter vermieten, das ist aber Underrent, da ist alles für 5 Euro vermietet gerade. Mhm. Dafür ist es günstiger, 20%, 30% als am Markt. Aber mit natürlich jetzt der aktuellen Bankrate wirst du deutlich drüber liegen. Würdest du es dann trotzdem kaufen, weil du sagst, das kann ich noch entwickeln?
Also da zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Punkt die Besichtigung. Ne? Wenn du das Objekt besichtigst und da schon mal auch die Möglichkeit hast, den einen oder anderen Mieter kennenzulernen, da einfach mal nachzufragen, wie die denn die aktuelle Situation einschätzen. Ne? Also wären sie überhaupt bereit, weil sie vielleicht auch sehen, da möchte jemand auch wirklich was machen an dem Haus. Ja, das ist total toll. Also wären sie bereit, dann auch mehr zu zahlen. Und das finde ich ist auch ganz wichtig, um ein Gefühl zu bekommen, ob man das überhaupt so schnell umgesetzt bekäme. Zu der Frage zurück, da würde wahrscheinlich mein Mann als unser Finanzexperte hier noch schneller eine Antwort zu finden. Ich glaube, das müsste man sich schon genau angucken. Wie schnell kann man es tatsächlich?
Dann könnte man es umsetzen. Macht ja Sinn, die Antwort, ne? Zu sagen, ja, das kommt davon ab, was ich für ein Gefühl habe, wie schnell ich von den 5 Euro auf die 10 Euro komme.
Ne? Ja, weil es ist natürlich eine Riesensteigerung auch, ne? Also in dem Beispiel.
Genau, also da hast du mit gesetzlichen Mieterhöhungen und so, das dauert ein Weilchen, dann hast du wahrscheinlich eine Fluktuation, dann kommt es wieder darauf an, wie groß ist das Haus, was kannst du erwarten, was ist das für ein Standort, wo und wie viel Fluktuation, oder du hast mit den einzelnen Mietern gesprochen und weißt, 5 wollen eh schon ausziehen. So, ne? Genau, so muss man sich dann ein Bild machen. Okay, aber mit quasi diesem Vorgehen, du sagst jetzt, was würdest du sagen, aktuell, wenn jetzt Mönchengladbach nehme, die Standorte, wo ihr gerade kauft, nehme, 6% Bruttomiet, das ist im Ist. Also ihr würdet einen 6%er gerne einkaufen. aber ja, mit Potenzial, also keinen fertig entwickelten 6%.
Nein. Also schon mit Potenzial, absolut.
Weil genau, die Bankrate ist ja auch mal schnell nicht bei 6%, aber in die Nähe kommt sie schon mittlerweile, ne?
Ganz genau. Und man darf ja eins einfach nicht vergessen, man muss als Eigentümer nun mal Rücklagen schaffen. Ja. Also es ist ja so, ne? Weil der ansonsten kommt der Kostenboomerang irgendwann und das, der macht keinem Spaß, wenn man dann dafür draufzahlen muss. Deswegen, genau, deswegen sind wir da drauf auch so fokussiert, halt entsprechend immer die Rücklagen zu schaffen und auch schnell zu schaffen, um dann immer handlungsfähig zu sein, wenn wirklich mal was gemacht werden muss.
Ja. Also wenn ich jetzt Immobilien zum Verkauf hätte oder Makler wäre oder wie auch immer diese Broschüre in die Hand bekomme, ich habe jetzt ein sehr, sehr klares Bild, was ihr sucht, ne? Die Mehrfamilienhäuser mit 6% bis 8 Einheiten, aber auch Eigentumswohnungen, dann steht hier nochmal Mönchengladbach und der Rhein-Erft-Kreis, also weiß man dann noch wo. Und was ich ganz toll finde, den letzten Satz hier, Immobilien, die man gesund entwickeln kann, Bindestrich, ohne einen Mieterwechsel vorzugeben.
Ja, also vorzugeben, nicht, ja.
Nicht
ja,
quasi, okay, ich versuche jetzt hier Mieter rauszuekeln. Das ganz auch genau. Tatsächlich ist auch wirklich unsere Erfahrung, das ist bei so vielen jetzt auch bei uns im eigenen Stand entwickelten Mehrfamilienhäuser, das ist auch einfach nicht nötig. Also ihr könnt, wenn ihr mit Zeit und Geduld daran geht, wenn ihr anfangt, genau wie es Tamara gerade gesagt hat, die Häuser ernsthaft zu entwickeln, also anfangt zu sagen, ich mache das hier besser und schöner. Ich mache hier einen tollen Garten. Wir hatten vorher, lag Müll im Garten, jetzt ist ein Garten mit Zaun und Mülltonnenanlage. Ein Treppenhaus, das neu gestrichen ist. Wohnungen, die ihr anfangt zu sanieren, die leer geworden sind. Die Mieter merken, hier geht was im Haus. Und die werden sich teilweise auch wahrscheinlich sogar an euch wenden. Hey, kann ich nicht in so eine neue Wohnung einziehen? Wo man natürlich sagen muss, klar, aber die kosten eine andere Miete und so. Also da kommt dann Bewegung rein und das ist absolut gut. Und genau, mehr als das muss man, glaube ich, nicht machen. Und die Geduld muss man auch mitbringen, auch finanziell mitbringen, weil man kann nicht erwarten, dass man hier irgendwie Mieter vor die Tür setzen kann.
Ja, deswegen bin ich ein Riesenfan von Einvernehmlichen. Also diesem Sofagespräch, ne? Einvernehmliche Mieterhöhung. Da haben wir bisher immer sehr gute Erfahrungen gemacht, weil gerade jetzt, also das, beim letzten Haus hatten wir das ja nun mal, das ist ja ein bisschen größer gewesen. Wir haben jeden Mieter getroffen, wir haben uns mit jedem Mieter hingesetzt, uns die Zeit genommen, ihn kennenzulernen, aber auch seine Wünsche, Bedürfnisse kennenzulernen. Wir haben denen einen Einblick gegeben, was möchten wir mit dem Haus machen, wo soll es mal hin? Das ist deren Zuhause, damit sie sich auch wohlfühlen. Und wir hatten vor allen Dingen bei den Besichtigungen damals schon herausgehört, dass die Briefkastensituation nicht so die aller glücklichste ist. Also muss ich das vorstellen, da ist halt dieser klassische Schlitz in der Haustür noch, wo man dann die Briefe reinschicken kann, innen drin dann die Briefkastenanlage, der Postbote, der ja natürlich auch nicht immer reinkommt, dementsprechend vielleicht auch mal bei einem regnerischen Wetter das unten durchschiebt und der Nächste dann mit matschigen Schuhen draufgetreten ist. Und deswegen haben wir, das war die erste Maßnahme, die wir dann getroffen haben, direkt nach Eigentumsübergang, dass wir die Briefkastenanlage innen drin entfernt haben, außen dann neue Briefkästen angebracht haben. Die haben sich riesig gefreut. Als wir dann da saßen, haben wir denen die Schlüssel übergeben. Und das war direkt natürlich so die hatten direkt das Gefühl so, toll, da ist jemand, der kümmert sich sofort, der hat zugehört, schon in den Besichtigungen schon zugehört, wo Probleme sind und möchte das jetzt entsprechend direkt umsetzen. Das kam unglaublich gut an und darauf natürlich dann eben das Gespräch zu führen mit einvernehmlichen Mieterhöhungen, war da natürlich, da waren die Türen etwas offener natürlich dann entsprechend. Wobei man muss auch bei dem Objekt sagen, wir haben hier recht viele ältere Herrschaften drin. Die älteste Mieterin ist 90 und uns war es total wichtig, dass wenn wir mit denen in die Gespräche gehen, dass wir da nicht irgendwie den letzten Euro rausquetschen, sondern wirklich ganz klar sagen, lieber Mieter, was bist du bereit, was kannst du leisten? Wir haben hier noch ein bisschen was vor, dafür braucht man natürlich ein entsprechendes Budget. Ihr habt aber dann auf der anderen Seite eben auch wirklich nochmal einen viel schöneren Wohnraum, könnt euch wohler fühlen. Die Hausreinigung war ein Riesenthema, also Treppenhausreinigung, das haben wir sofort angepasst, einen neuen Treppenhausdienst geholt und so weiter. Also das sind so solche Maßnahmen natürlich, womit du dann auch sehr schnell den Mietern ein tolles Gefühl geben kannst und dass sie sich wohler fühlen, dass sie sich gehört fühlen. Und das, ja, das war super und die Gespräche sind toll gelaufen und wirklich sehr, sehr, sehr friedlich, sehr angenehm und das macht auch, ich sag mal, das macht ja auch einem Investor viel mehr Spaß, als da auf letzten Cent irgendwas, ich sag mal ganz böse gesagt, mit Gewalt durchzudrücken.
Ja, unbedingt, unbedingt. Und das, genau, hat, also Gewalt mit Gewalt durchdrücken hat auch kurze Beine, glaube ich, einfach im Leben und businesstechnisch.
Ja.
Jetzt geht's weiter in der Investorenbroschüre, jetzt kommt das. Tamara und Philipp, ja, so heißt ihr. Neben Tamara ein Herz, neben Philipp ein Gehirn. So teilt ihr euch auf. Mit 14-jähriger Erfahrung bei dir steht im Bereich Sales Management, Marketing und so weiter. Also jetzt bist du Geschäftsführer der Immobilien Hagedorn GmbH, das seid ihr. Ne? Du hast einen Job im Marketing gehabt und hast dich dann entschieden, also einfach Fulltime in den Immobilienbereich zu gehen und da auch noch als Maklerin aktiv zu sein. Ne?
Genau.
Wie kam es dazu?
Ja, die Reise hat ehrlicherweise auch mit euch gestartet. Ne? Wir haben 2020 die Masterclass gemacht und ich merkte ab diesem Zeitpunkt, es war in der ersten Elternzeit, habe ich das gemacht, und ich merkte plötzlich, dass ich mich den Medien immer mehr entliebt habe und dass Immobilien immer mehr zu dem werden, was sich richtig anfühlt. Ne? Nah an den Menschen zu sein, wirklich Werte zu schaffen, Werte zu heben. Und ich sag mal, gut, dann haben wir natürlich viele Erfahrungen gesammelt im Bereich Bestandsaufbau, Vermietung und Co. Und ich hatte diesen da zu dem Zeitpunkt noch Teilzeitjob bei einem sehr großen Konzern in Köln und habe mich natürlich da irgendwo wohlgefühlt. Auf der anderen Seite fühlte es sich nicht mehr als das an, was mich wirklich sehr, sehr glücklich gemacht hat. Ne? Was viele Jahre natürlich da war, ich auch sehr viel gelernt habe, aber dann war eben in der zweiten Elternzeit irgendwann dieser Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, ich mache einen Maklerschein, also ich mache da eine Ausbildung, möchte mich da jetzt schon auch mit Wissen füllen und das nicht einfach so losrennen. Und bin auch aktuell wieder in einem riesen Coaching, weil es natürlich einfach Sinn macht, sich da immer weiter zu bilden und besser zu werden, auch für die Kunden schlussendlich. Aber ja, so kam das irgendwann, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne in einem Unternehmen aufbauen, wo vielleicht, wenn die Kinder mal Lust haben, später dann auch daran mitwachsen dürfen. Und ich zum einen natürlich die Möglichkeit habe, mir die Zeit auch so einzuteilen, wie ich das möchte, wie wir das auch brauchen, auch mit dem Bestand, ne, der ist ja nun mal, da gibt es ja auch einiges zu pflegen in der Zeit, und gleichzeitig aber das zu machen, was mich wirklich glücklich macht, nämlich auch meine Kunden zu begleiten, Menschen zu beraten, an ihrer Seite zu stehen, Fragen zu beantworten und das eben sehr offen, ehrlich und authentisch und nicht nur einfach nach dem Mund zu reden, sondern wirklich noch ehrlich zu bewerten und wirkliche Dienstleistungen zu schaffen. Und deshalb, wir haben ja nun mal viele Makler in der Vergangenheit kennengelernt und darunter waren ganz viele ganz tolle, aber es waren halt auch sehr viele dabei, wo wir uns im Nachgang echt geärgert haben, dass wir dann diese große Rechnung zahlen mussten, weil die Unterlagen überhaupt nicht aufgearbeitet waren, wir ständig hinter irgendwelchen Sachen herrennen mussten. Wir hatten es sogar schon so, dass wir beim Notar saßen und eben die Liste mit den ganzen, mit der so diese Mieterübersicht quasi hatten und der Eigentümer guckt beim Notar drauf und sagt, naja, das stimmen ja ein paar Angaben nicht. Also das ist einfach, das sind so Sachen, da packt man sich ein bisschen an den Kopf und fragt sich, was das soll und da versteht schon, warum der Ruf des Maklers manchmal der ist, den es da draußen gibt.
Das muss doch besser gehen, hast du dir gedacht.
Das muss besser gehen, das geht auch besser.
Ja. Ja. Okay, das heißt, du hast jetzt quasi du verkaufst Immobilien, also im Maklerauftrag.
Ja? Genau.
Machst du auch Vermietung?
Ja. Ja, also Vermietung mache ich auch, aber mein Fokus liegt auf dem Verkauf, aber Vermietung habe ich natürlich entsprechend ja auch.
Wie kriegst du deine Leads? Also wie kommen die Leute zu dir, die Immobilien verkaufen wollen?
Das ist auf unterschiedlichen Wegen. Also zum einen ist es so, dass natürlich klar, also viel auch über Empfehlungen läuft, muss man ganz klar sagen, dass viele, die mich kennen, die meine Arbeitsweise auch kennen, die mich dann entsprechend weiterempfehlen. Es ist auch so, dass man natürlich den einen oder anderen mal anspricht, der Privatverkauf, wo man einfach sieht, da ist, ich sag mal, bei eBay Kleinanzeigen nichts zum Energieausweis gesagt worden. Das ist ja abmahnbar, ne? Das ist, da gibt's ja wirklich Anwaltsagenturen, die sich da das zum Ziel gesetzt haben, wirklich, ich glaube, bis zu 15.000 Euro Strafen zu verteilen, wenn du keine Angabe zum Energieausweis hast. So, und wenn ich, dass ich die Menschen da anspreche und sage, wir können das gemeinsam besser gestalten und wollen wir mal einfach mal miteinander sprechen. Klar, solche Flyer-Aktionen, über Instagram kommt dann auch mal was, aber das sind all solche. Alles in allem ist vor allen Dingen auch wirklich dieses Thema Empfehlung, wenn die Menschen sehen, ich verkaufe gerade eine Immobilie, wenn sie bei mir bei Besichtigungen waren, das Exposé gesehen haben und sehen, dass ich doch nochmal auch anders arbeite als der eine oder andere, dann überzeugt das, ich sage jetzt mal, der Prozess überzeugt dann, glaube ich, die Kunden und Käufer können ja auch Verkäufer sein. Ne?
Wie lange machst du das jetzt schon?
Seit, gegründet haben wir, also habe ich letztes Jahr, das heißt seit letztem Jahr im Sommer sind wir sichtbar.
Ja, und das ist ja auch eine super Möglichkeit, noch Eigenkapital zu generieren, ne? Für euch. Mhm. Toll, okay. Also, und Dein Mann macht noch einen, also er hat noch einen Angestelltenjob.
Ganz genau. Das heißt, er macht es wirklich, ja, ich sage jetzt mal, die Extrameile, die dann entsteht, wenn der Job vorbei ist und er dann am Nachmittag, Abend am Schreibtisch sitzt. Aber das machen wir schon seit ein paar Jahren. Also der Masterclass war es damals ja auch so, dass wir irgendwie bis 23 Uhr ganz gerne mal am Rechner gesetzt haben und die Videos geguckt haben, um das halt mit Kind und Jobs ganz gut vor allem, ja, zusammenzubringen. Also die Extrameile ist manchmal ja schon nötig.
Genau, ich wollte mal nachfragen da. Also ich habe jetzt ja noch ein Neugeborenes hier, während wir aufnehmen, 9, knapp 10 Wochen alt. Ich bin froh, dass ich hier jetzt den Podcast gerade mit dir machen kann, weil das ja jetzt logischerweise meine Frau covert. Noch ist nichts mit Kita und so in dem ganz jungen Alter. Jetzt weiß ich auch, wie das weitergeht, weil noch 2 weitere Kinder da sind. Wie sieht so ein Alltag aus? Also du bist ja auch eingespannt. Ein Kind ist im Kindergarten, eins in der Schule bei euch, oder?
Ganz genau, ja, genau. Also in der Zeit, wo die Kids natürlich dann bestens versorgt sind, ist natürlich klassisch die Arbeitszeit bei mir, also vor allen Dingen Bürotätigkeit oder natürlich Einwertungstermine, je nachdem. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die dann schon in der Rente sind, die verkaufen möchten, die dann zeitlich flexibler sind. Ansonsten ist es dann so, dass mein Mann, wenn der Feierabend hat, der fängt sehr, sehr früh an zu arbeiten jeden Tag, um dann halt am späten Nachmittag schon frei zu haben. Und dann ist quasi, wenn ich dann abends nochmal Termine habe mit Eigentümern, mit Käufern, bei Besichtigungen finden auch samstags statt bei uns. Das heißt, die Großeltern dürfen da unterstützen, wenn mein Mann mal mitkommt. Ansonsten mache ich das dann entsprechend, aber genau, also von daher, man hat dadurch eine andere Flexibilität, ne? Also das heißt, es ist für mich dann auch mal machbar, wenn jetzt irgendwie Schulferien sind oder ne, die Kita mal wieder ausfällt. Ja. Das hat man ja auch manchmal, dass ich dann natürlich meine Bürozeiten auch entsprechend ein bisschen verschieben kann. Wenn ich einen Termin habe, gibt es dafür immer eine Lösung. Aber das ist natürlich, ja, man hat jetzt keinen Chef im Nacken, den man die ganze Zeit rechtfertigen muss, warum denn jetzt die Kita schon wieder zu ist. Und das kann natürlich mal passieren. Ja. Gerade in den Wintermonaten tendenziell, ja.
Ja, ja, ja. Also ich finde, dass das wirklich ist anstrengend. Ne? Also mit Kindern dann da die Extrameile gehen, wenn beide arbeiten. So wie du sagst, dass Unternehmer da sein, bei einem von euch, das bietet natürlich dann schon einen Vorteil. Das ist eine Flexibilität, die man echt gut nutzen kann. Man muss unglaublich organisiert sein. Man muss ja sein eigener Chef sein, der dafür sorgt, dass die Dinge auch wirklich passieren und die dann über die Woche schieben und so und gucken, wie das geht. Man muss als Team unglaublich gut funktionieren mit den Kids und klar sein, wer was wann wie macht, weil die wollen ja auch eine Aufmerksamkeit und die wollen eine echte Spielzeit und nicht ein, ich bin noch parallel am Handy und habe noch ein Telefonat und so weiter. Wenn man ein gutes Team ist, kann man es, glaube ich, organisieren. Ne? Und dann kriegt man auch mehr auf die Kette, als man denkt manchmal.
Das stimmt. Und dadurch, dass gerade auch mein Mann und ich da so unterschiedliche Stärken auch haben, ergänzen wir uns einfach unglaublich gut und sind da einfach, also das Wort Team ist bei uns schon sehr gefestigt. Das stimmt.
Ja, schön.
Ja, und die Kinder haben auch Spaß dran. Also es gibt ja auch, ich sage jetzt mal, auch die Kinder dürfen da ja reinwachsen. Die sehen ja auch diese Extrameile. Das heißt, wenn ich mit meinem Sohn diskutiere, warum es jetzt wichtig ist, für dieses Diktat zu lernen, dann schaue ich ihn an und sage, schau mal, ich sitze gleich auch wieder am Rechner, wenn du im Bett bist und arbeite noch ein bisschen. Warum mache ich das? Weil mir das Spaß macht. Mir bringt es Freude und ich möchte besser werden da drin oder was auch immer. Ne? Es ist ja, versuch das mal zu machen und wenn du dann plötzlich merkst, dass du im Diktat null Fehler hast, dann fühl mal da rein, was das mit dir macht. Ne? Und
wann gehen Diktate los?
Also das ist jetzt tatsächlich, ja, so diese, das sind jetzt so Wortdiktate noch, aber ja, in der zweiten Klasse auf jeden Fall schon.
Ah, okay, weil meine Tochter ist in der ersten. Diktat wäre noch krass, glaube ich. Gucken wir mal. okay, jetzt gehe ich auf eure Portfolio. Also, was jetzt noch kommt in der Investorenbroschüre, haben wir gerade schon gesagt, dieses schöne Balkendiagramm, ja, und dann kommen die einzelnen Objekte. Das überfliegen wir jetzt mal. Jetzt will ich natürlich noch ein Gefühl bekommen oder den Zuhörern ein Gefühl geben, wo euer gesamter Bestand steht. Greifen wir aber noch ein paar Sachen raus. Wir haben gelernt von einem Mehrfamilienhaus Bielefeld 2019. Das haben wir schon gemacht. Jetzt hast du mir gesagt, sehr speziell die Wohnung in Köln, da ist viel passiert. Ich sage erstmal die Werte. Man sieht an den Zinssätzen, dass sie vor der Zins, also 1,1 so ein Zinssatz. Kapitaldienst ist 418 Euro. Die Mieteinnahme ist 720 Euro. Also die Wohnung macht jetzt erstmal Freude, wenn man die Zahl liest, da bleibt was übrig. Die hat einen Verkehrswert von 200.000 Euro, ihr habt noch Schulden von 120.000 Euro, da ist also auch Vermögen drauf. Wie habt ihr das hingekriegt?
Ja, Sehr spannend, genau, wie du schon gesagt hast. Also wir haben sie gekauft in laufender Räumungsklage. Eine 80-jährige Dame, der gehörte diese Wohnung, hatte sich bei der Auswahl der Mieterin nicht auf ihr Bauchgefühl verlassen und hat, ich sag mal, jemandem Gefallen getan, hat die Mieterin reingeholt, ein junges Mädchen, die versuchen wollte, auf ihren eigenen Beinen zu stehen. Und die hat, ich sag jetzt mal, sie war polizeilich bekannt, also sie hat zum Beispiel, es ist eine Dachgeschosswohnung, sie hat zum Beispiel es geschafft, irgendwie Ziegel vom Dach zu nehmen und auch Passanten unten zu schmeißen. Sie hat in der Corona-Zeit, da gibt, das ist ein Haus, das hat noch so ein kleinen Mini-Party-Räumchen, sag ich jetzt mal, die hat dann Corona-Partys veranstaltet und hat dafür Eintritt genommen. Dann über der Wohnung.
Corona-Partys sind quasi, es ist Lockdown und du machst eine Party heimlich.
Genau, sie hat da irgendwie Eintritt für genommen. Die Tiefe kenne ich allerdings nicht. Also sind so Sachen, die mir dann erzählt wurden. Die hat Obdachlose auf dem Dachboden übernachten lassen. Also das ist diese ganz klassische Klappleiter. Ne? Im Hausflur holt sie da diese Klappleiter runter, gehst dann eben auf den Dachboden und hat diesen ganzen Dachboden vermüllt gehabt und hat da eben, wie gesagt, Menschen hausieren lassen. Dementsprechend roch es da oben auch, weil es natürlich da oben keine Toilette gibt. Aber die Wohnung selber war, ich sage jetzt mal nicht Messi-Zustand, aber sie war schon in einem sehr schlechten Zustand. Wir konnten sie damals bei Kauf nicht besichtigen. Wir wussten aber, dass es einen Brandschaden gegeben hatte, also es einen Schwelbrand gegeben hatte und dass wir einen Versicherungsschaden mit übernehmen. Das heißt, dass die Wohnung sofort sobald sie halt leer ist, von der saniert werden darf, von Fachunternehmen, die darauf spezialisiert waren. Und gerade bei einem Schwelbrand hat man ja eben diese ganzen Rußpartikel, die Gerüche, die sich in den Wänden festsetzen. Dementsprechend war klar, dass der Putz abgeschlagen werden muss, der ganze Wandaufbau und auch die Fußböden gemacht werden müssen. Badezimmer musste man sich anschauen, da war aber deckenhoch gefliest, deswegen ist das kein Problem gewesen. Und Fenster war auch klar, dass die tatsächlich, dass die hoffentlich keinen Schaden hatten, denn die wären jetzt nicht von der Versicherung übernommen geworden. Aber schlussendlich war das Risiko für uns jetzt nicht so riesengroß. Ja, wir wussten, wie gesagt, laufende Räumungsklage eben aufgrund von ihrem Verhalten. Das sah auch soweit relativ positiv aus. Und die Eigentümerin hatte damals eben gesagt, sie kann nicht mehr. Die tat mir total leid, die war fix und fertig wegen dieser Mieterin und hat uns dann gebeten, dass wir den Prozess quasi mit einer Vollmacht schon übernehmen, selbst wenn wir noch nicht Eigentümer sind. Also sofort nach Notartermin. Und das haben wir dann auch gemacht, haben uns direkt mit dem Anwalt auch ausgetauscht, der hat uns da toll begleitet.
Und man sagt also, ja immer, man soll Probleme kaufen, das habt ihr gemacht.
Ja, genau, ganz genau, ja, richtig. Aber es war ja, ich sage jetzt mal, es war ein kalkulierbares Problem, weil wir eben diese Versicherungsgeschichte noch im Hintergrund hatten. Ja. Und und deswegen haben wir das gemacht und das war natürlich ein Prozess, bis wir sie rausbekommen haben. In der Zwischenzeit, also Miete wurde gezahlt, daran lag es nicht. Und dann gab es eben diesen Räumungstermin und wir haben im Vorfeld mit der Gerichtsvollzieherin dann gesprochen, dass sie eben polizeilich bekannt war und haben das bei der Polizei angegeben, dass die Räumung an dem Tag stattfinden soll. Sie hatte sich auch in der Zwischenzeit nicht gerührt, hatte sich nicht zurückgemeldet. Und dann kam wirklich der Bus mit vier Polizisten noch zusätzlich, die dann natürlich entsprechend sehr aufregend war das. Der Schlüsseldienst war da, eben die vier Polizisten, Gerichtsvorzieherin mit einer Assistentin und eine Dame, die sich nicht bei uns vorgestellt hatte. Wir haben hinterher im Nachhinein dann erfahren, dass sie von der Stadt war, um direkt zu schauen, ob sie da eingreifen muss oder nicht. Die hätten ja die Möglichkeit gehabt, diese Wohnung quasi für 3 Monate zu blockieren, weil sie noch keinen anderen Wohnraum für die Mieterin hatten zu dem Zeitpunkt. Und man muss halt geschaut, also die Mieterin ist ja informiert worden, auch über den Termin, die war aber dann vermutlich schon ausgezogen. Also genau, dementsprechend ist es dann die Wohnung geöffnet worden und war in einem spannenden Zustand. Wie gesagt, also sehr viel Mobiliar, was halt da defekt rumlag. Man hat, uns wurde auch im Nachhinein gesagt, es wurde mehr als nur eine Küche gefunden. Die Heizung tropfte, lief da irgendwie aus und da war auf jeden Fall relativ schnell eigentlich Handlungsbedarf. Wir haben dann erstmal ja aber trotzdem die gesetzliche Frist abwarten müssen, bis wir dann die Wohnung komplett ausräumen. Man darf ja nicht das Mobiliar sofort einfach oder die persönlichen Gegenstände des Mieters einfach wegnehmen, sondern da hat man ja ganz klare Vorgaben. Das kann man dann ja so machen, dass man entweder alles rausnimmt und zwischenlagert oder aber eben einfach in der Wohnung lässt. Dadurch, dass wir aber dann die Sanierung durchplanen mussten, Haben wir es dann in der Wohnung so gelassen, bis eben die Frist abgelaufen war und haben es dann von einem Entrümpelungstrupp alles rausholen lassen, was vor allem bei der Klappleiter oben im Dachgeschoss sehr spannend war. Genau, und dann durften wir mit dem Aufbau starten wieder. Und dann kam zwischenzeitlich noch die Flut im Rhein-Erft-Kreis.
Ja.
Genau, es war dann eben auch zu diesem Zeitpunkt, wo wir gerade in der Sanierung waren. Das war ja dann quasi 2 Monate nach Kauf. Ungefähr war, glaube ich, die Flut. Und das Sanierungsunternehmen wurde sofort abgezogen. Also die mussten sofort natürlich dann all den privaten Haushalten eben helfen, deren Keller komplett unter Wasser standen. Ist ja auch richtig so. Und dann stockte das ein bisschen, sodass wir dann, glaube ich, meine zum Oktober oder November in dem Jahr erst neu vermieten konnten. Haben eine ganz tolle Mieterin gefunden. Wir hatten sehr viel Nachfrage. Die Wohnung ist wirklich, sieht unglaublich schön aus. Wir haben dann selber dann noch ein paar zusätzliche Sachen gemacht, um die nochmal aufzuwerten. Und ist seitdem an diese Mieterin vermietet und es läuft total gut. Also hat sich ganz toll entwickelt.
Ihr habt 140.000 Euro Darlehen genommen und 131.000 Euro Kaufpreis. Das heißt, ihr habt da Sanierung mitfinanziert, ne?
Ja, also genau. Ein Teil wurde ja eben, wie gesagt, von der Versicherung übernommen. Der größte Teil auch. Und was wir halt gemacht haben, sind dann das Lichtsystem im Flur. Zwischen der Flur war sehr dunkel, dass wir nochmal Decken abgehängt haben. Das hat man dann auch noch gemacht. Spots reingesetzt haben, solche Sachen. Oder die Gegensprechanlage war defekt. Im Badezimmer musste nochmal ein bisschen was gemacht werden. Wir haben die Küche, so Zusatzsachen, wie dass man zum Beispiel die Wasserverteilung nach unten gelegt hat, damit halt nicht so dieser hässliche Wasserboiler da direkt aus der Decke rauskommt, wie es dann halt vorher dann noch war. Solche Sachen. Ne? Also genau, das hat natürlich dann noch ein bisschen Kapital.
Super benötigt. Tolles Objekt, also ready for the future in Köln quasi sowas, ne? Das ist natürlich ein Traum. Und jetzt schon rentabel und positiv. Also toll, Gratulation dazu. Danke. So, jetzt springen wir mal. Also vor einem Jahr, den Mehrfamilienhaus gekauft in Mönchengladbach. Jetzt euer größtes bisher. 12 Einheiten. Lest mal hier vor. Kaufpreis 800.000, wahrscheinlich eine gute Million wert. Kaltmiete 5.500 Euro. Kapitaldienst 4.100 Euro. Also ein 8%er. Erzähl. Man kann offensichtlich, ihr kauft jetzt auch zu dieser Marktphase gerade gerne. Und wie kam es dazu?
Ich muss kurz in den November 24 zurückspringen. Ich glaube, du weißt bestens, was da war. Wir waren in München bei euch, in meinem Festival. Ah, ja. Und sind mit Freunden zurückgefahren und haben im Auto gesessen. Und wir haben dann so diese 2 Tage Revue passieren lassen und haben dann gesagt, okay, was ist so ein bisschen der Leitfaden, den man daraus gezogen hat jetzt? Und ich habe für mich gesagt, nicht mehr so limitiert zu denken. Ich bin jemand, der dann natürlich sehr sicherheitsorientiert auch unterwegs ist und habe gedacht, naja, vielleicht muss man auch einfach mal größer denken. Und wir haben dann, sind nach Hause gekommen und ich habe mich hingesetzt und ich habe mir so eine Mindmap gemacht mit Zielen für 2025. Und darauf stand, 12 Wohnungen kaufen. Und das war ja eigentlich dann direkt mal die Verdopplung des Bestandes. Und das ist natürlich in einem Jahr, plus man möchte die Selbstständigkeit, die dann vor der Tür stand, Kinder und Co., ist das natürlich schon auch ein ordentlicher Step für uns gewesen. Und ich weiß noch, dass wir da, mein Mann und ich, noch gesprochen haben, gesagt haben, Wahnsinn, okay, ja gut, mal schauen, selbst wenn es 8 Wohnungen sind, ist es ja schon der Wahnsinn. Ja? Also mal gucken, wo es hingeht, aber diese 12 hatte sich irgendwie in unseren Köpfen eingebrannt. Mein Mann hat dann die Wochenenden damit verbracht, dann wieder viele Besichtigungen zu machen. Zum Teil habe ich dann die Besichtigungen gemacht, mal mit, mal ohne Kinder. Ne? Die müssen dann manchmal auch mit. So ist das dann halt manchmal.
Was sagt ihr denn, wenn ich mal kurz frage? Also meine Kinder hier, die fangen jetzt auch an zu fragen. Ja. Oh, die checken irgendwie, man hat Häuser und der eine hat jetzt gesagt so, ja, also er spart jetzt Geld, weil er will ein Hochhaus kaufen.
Ja, schön.
Schlecht, ne? Ja, also was fragen die euch? Über was redet ihr?
Also unser Dreijähriger, oder als der Große 3 Jahre alt war, hat er mal gesagt, wenn ich groß bin, kaufe ich einen Bagger. Und ich gesagt, ja, klar, kauf einen Bagger, ist super. Ja, aber dann vermiete ich den. Und dann haben wir schon sehr herzlich gelacht. Also das ist schon lustig. Ja, was erzählen wir denen? Also schlussendlich sagen wir denen halt, dass das ein Teil unserer Arbeit ist und dass es schön ist, mit den Menschen so zusammenzuarbeiten und halt ein Zuhause zu schaffen. Das ist so im Endeffekt das. Also wir gehen da gar nicht so in die Tiefe ein, aber sie wissen, es ist ein Teil unserer Arbeit, dass das irgendwie mit dazugehört und dass wir da sehr viel Spaß dran haben, weil es was Besonderes einfach ist. Und ja, die nehmen das, also natürlich haben die nicht immer Lust, auf eine Besichtigung zu gehen und die sind jetzt auch nicht so wahnsinnig oft dabei. Wir versuchen das natürlich ohne die zu machen, aber danach, dann verbinden wir das manchmal mit einem schönen Familienausflug und dann sind alle happy, also dann ist das auch völlig okay. Genau.
Okay, ich hatte dich unterbrochen beim Haus.
Alles gut, alles gut. Ja, also genau, 12 Einheiten im Kopf und mein Mann ist dann, oder wir sind dann auf Suche gegangen, haben unterschiedliche Immobilien angeguckt, auch dann den einen oder anderen Zuschlag vielleicht auch mal nicht bekommen. Also auch diese Frustration gehört ja nun mal mit in diesen Job rein oder mit in diese Tätigkeit mit rein und haben dann, weiß ich noch, wie mein Mann am Schreibtisch saß und mich rief und hat gesagt, ich habe hier ein Haus gefunden, was in der Nähe von einem Bahnhof ist. Und dann musste ich so ein bisschen lachen. Mein Mann und ich, wir haben einen wunderschönen historischen Bahnhof in Brühl geheiratet und haben selber mal, um damals Miete zu sparen, an Güterzugschwingen gewohnt, noch vor den Kindern. Das war die erste gemeinsame Wohnung, weil wir mal eben was kaufen wollten. Und haben dann, habe ich gesagt, das wäre irgendwie ganz witzig, weil sich das so diese Geschichte so schön einreihen würde. Und habe dann aber noch gedacht, naja, gut, okay. Ja, was sind 12 Einheiten? Und damit hatte er mich. Und dann ja, die Besichtigung gemacht. Auch dann bei der Zweitbesichtigung war dann der Gutachter der Bank dabei, der total überrascht war von der Substanz und sich wirklich uns angeguckt hat und gesagt, wie habt ihr das gefunden? Das ist Wahnsinn, das steht unheimlich gut da. Das ist toll, was man noch daraus machen kann. Die Substanz ist super gut und da kann man wirklich drauf aufbauen. Und da war die Bank auch zum Glück dann natürlich auch entsprechend direkt an unserer Seite, weil sie das erkannt hat, was wir eben auch gesehen haben. Genau, und dann waren da plötzlich 12 Wohnungen und dann, wie ja jetzt eben auch schon gesagt, dann ja, die Briefkastenlage sofort, Anlage direkt geändert, mit den Mietern tolle Gespräche geführt. Jetzt aktuell ist die erste Mieterin ausgezogen, da sanieren wir gerade die komplette Wohnung und was an dem Haus schön ist.
Das sieht man schon in der Broschüre, ist das Bild, oder? Nee, ist das schon mit dem Dach, weißt du, mit der kleinen Leiter, mit dem Dach?
Ja, das ist tatsächlich, das ist die zweite Vermietung, die wir gerade, oder ja, die erste Vermietung hat letztes Jahr stattgefunden. Da hatten wir eine Renovierung nur. Die Wohnung war auch in einem sehr spannenden Zustand, weil die nämlich auch kurz vor Kauf noch geräumt werden musste. Und das war dann auch entsprechend, ja, ich sag mal, halbes Messi-Niveau, diese Wohnung da oben. Und da mussten wir dann auch direkt auch dran und haben das direkt nach Übergabe übernahm an uns mit der Renovierung gestartet, schön neuer Boden rein. Die Wände wurden komplett neu gemacht. Das Badezimmer wurde teilerneuert und haben da auch jetzt einen super glücklichen Mieter gefunden. Das ist eine sehr süße Wohnung. Das ist ganz schön, weil die drei Dachgeschosswohnungen sind ca. 45 Quadratmeter groß und die anderen Wohnungen sind 54 Quadratmeter groß. Das ist erstmal eine super Größe. Also die kleinen sind 2 Zimmer, die großen sind 3 Zimmerwohnungen. Und die sind halt auch, die sind halt alle baugleich. Das heißt, wenn wir jetzt in diese Sanierung starten, wie gesagt, die erste starten wir jetzt gerade auch, dann wissen wir halt auch, das kann man dann in den nächsten Jahren Copy-Paste machen. Und dann eben nach und nach dann die Wohnung, je nachdem, in welchem Zustand sie sind, entweder sanieren oder einfach nur modernisieren, wenn Bedarf da ist.
Also ich wollte es vorhin nicht sagen, ne, wo du gesagt hast, so bis 8 Einheiten. Jetzt hast du gerade selber schon gesagt, ja, das ist ja ganz praktisch, kann man durchsanieren. Wir haben eins mit 40 Einheiten. Wo das Learning auf der letzten Offsite war, mit Bodo, Martin, Stefan und mir, dann machen wir einmal im Jahr und sitzen in so einem Airbnb rum und gucken auf unseren Immobilienbestand und dann war das schon so, das ist eigentlich das, was richtig Freude macht. Nicht, weil es quasi so groß ist auf einen Schlag, ne? Das ist natürlich irgendwie beeindruckend, aber eben genau wegen diesem Effekt. Es ist so, da ist jetzt, wir haben die Fassade gemacht, wir haben die Balkone gemacht, das war egal, quasi aufwendig, bei einem 10er-Haus, bei einem 5er-Haus oder bei einem 40er-Haus, es ist sehr ähnlich, was du koordinieren musst, was du an Vergleichsangeboten, Handwerk und so weiter machen musst, ne? Sehr, sehr ähnlich. Und jetzt haben wir dieses Haus in einem Zustand, wo wir wissen, ah, super, bei jeder Neuvermietung, wir wissen exakt, welchen Standard, was da quasi gemacht wird. Das ist vollkommen klar, muss man nicht mal mehr drüber nachdenken. Und so skalieren jetzt gerade 40 Wohnungen durch, wo du schon siehst, jetzt ist, weiß ich nicht ganz die Hälfte oder so, ist quasi schon neu vermietet und auf aktuellen Stand. Das haben wir jetzt ein paar Jahre, das Haus. Und da hast du, da macht es einfach immer bei jedem Neueinzug, zack, geht wieder eine Wohnung hoch. Wenn du dir überlegst, wie viel Mehraufwand eine komplett neue Wohnung in irgendeinem anderen Komplex wäre für dich, ist das dann schon, hat das einen ganz, ganz tollen Skaleneffekt.
Ja, das stimmt. Also gerade weil das fanden wir eben auch an diesem Haus sehr attraktiv, ne? Die zum einen natürlich so das Verhältnis Wohnfläche zu Zimmer, ne, muss
Ja.
man sagen. Das ist natürlich schon mal ein großer Punkt gewesen für uns, dass auch die Schnitte sehr gut sind, aber eben auch, dass man die Möglichkeit hat, wirklich, sobald eine Sanierung ansteht, haben wir das jetzt dann einmal schon gemacht, wissen in etwa, was auf uns zukommt, welche Materialien genutzt werden, haben da die Ansprechpartner direkt, die sich dann darum kümmern können. Ja.
Tamara, ich glaube, wir haben einen super Einblick bekommen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr
Sehr
beeindruckend.
gern.
Ich ziehe hier einmal die Klammer mit Zahlen zu, wie wir das gerne machen. Auch wenn der Zahlenmensch eher dein Mann ist, ne? Aber ihr habt jetzt hier einen Kapitaldienst aktuell von 10.000 Euro ungefähr. Eine Kaltmiete von knapp 14, 13.600 Euro. Das ist ganz, ganz toll für euch schon. Also das Vermögen, was da dahinter steht, ist natürlich auch großartig, ne? Weil schon einiges abbezahlt ist und weil ihr Werte gehoben habt. Für eure Kinder ist es noch schöner. Das heißt, ich würde mit euch gerne wieder einen Podcast machen, allerspätestens 20 Jahren, dann aber mit euren Kids, ja.
Ja,
Und mal gucken, was die sagen zum Immobilienbestand. Vielen, vielen
cool.
Dank und schöne Grüße an deinen
Danke.
Mann.
Selbstverständlich. Vielen lieben Dank auch und hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke. Ciao.